Schönen guten Tag, lieber Sebastian. Ich weiß gar nicht genau, ist das jetzt hier, was ist das jetzt? Ist das free? Ist das,
also ist Sinan, das Premium? Erstmal hast du schon den Anfang komplett versemmelt. Heute ist ja Heiligabend, 24. Dezember. Da sagt man echt guten Tag. Da sagt man frohe Weihnachten.
Ja, ich bin der Grinch.
Ja, du bist so ein türkischer Grinch, oder?
Ich bin so ein türkischer Grinch. Ich mache weiße Weihnachten gelb.
Genau.
Wie war das? Nee, früher gab es noch diesen, wie hieß denn der die Gardinen so gelb gemacht hat?
Nikotin?
Den noch?
Kettenrauchen in der Wohnung?
Gab es so eine Werbung.
Also, ja, gelb. Ja, gelb. Der Gelb.
Ich bin der Gelb. Und ich bin der Grinch. Ich mache weiße Weihnachten, mache ich grün.
Ja.
Oder irgendwie sowas.
Nein, heute ist Tag der Nächstenliebe ist heute, Sinan. Da muss man Solidarität ist das Stichwort.
Aber ja, das findet die FDP auch super gut.
Genau, wer Solidarität will nur euer Geld.
Ja, will nur Insider. Das Geld von anderen, ja. Okay, dann warte, pass auf. Dann habe ich einen super Einstieg. Ich möchte an dieser Stelle wirklich mal, und ich ufere jetzt mal ein bisschen weiter aus, ich möchte wirklich mal den Leuten da draußen danken für ihr Premium-Abo hier. Und ich möchte das jetzt auch nicht so abfrühstücken, wir sagen das so häufig, danke, dass ihr uns supportet und so. Und ich möchte das jetzt auch noch kurz erklären. Also, wie soll ich das sagen? Also ich bin, das wissen ja viele mittlerweile, nicht so jetzt der hammerkrasse karrieregeile Typ, ne? Also ich verdiene so meine Brötchen, aber ist jetzt ja nicht so, dass ich so gedacht habe in meinem Leben, ey, viel Geld verdienen, das ist so mein Ding, Hauptsache egal wie, richtig flexen und so, das ist nicht meine Welt. Und der Premium-Podcast tatsächlich unterstützt der mich. Also das ist in einem Ausmaß mittlerweile, wo ich sage, ja Leute, das macht mir gewisse Dinge erst möglich. Ne? Also das Geld, was dadurch reinkommt, dadurch kann ich bestimmte Sachen, die einfach im Monat so anfallen, bezahlen. Und dafür wollte ich mich einfach mal wirklich bedanken, weil für mich ist das natürlich total was super schön ist, dass ich was machen kann. Ich kann hier mit dir quatschen, ich kann meine Gedanken euch mitteilen. Wir hören Mucke, wir reden über Sachen, die mich bewegen. Ich versuche euch zum Nachdenken anzuregen und krieg Geld dafür. Das ist in einer gewissen Art und Weise halt irgendwo voll der Luxus und darüber bin ich mir bewusst und deswegen, weil es gerade so schön weihnachtlich ist, wollte ich euch wirklich mal vom tiefsten Herzen heraus Danke sagen.
Ja, nicht nur du, Sinan, also wir beide, würde ich sagen.
Ja, ich wollte jetzt da nicht für mich sprechen, weil ich will ja nicht für dich sprechen.
Das kannst du dann. Okay. Ja. Nee, ich bin genauso dankbar. Richtig cooles Jahr gewesen mit der Klangküche allgemein. Das Hauptformat, die Free-Folgen, dann die Premium-Folgen. Wir haben über 210 Abonnenten, die da bezahlen und werden auch eher mehr als weniger. Und das ist richtig schön zu sehen. Dann haben wir ja noch jetzt im Herbst noch einen Zeitableger gestartet, das Vier-Gänge-Menü. Und das läuft auch gut, hat ungefähr dieselben Download-Zahlen wie die normalen Free-Folgen der Klangküche. Wir waren in den Spotify-Podcast-Charts irgendwie sogar bis auf Platz 16 sind wir hochgerauscht im Musik-Podcast und so. Also echt cooles Jahr und dafür vielen Dank an euch.
Ja, ich finde, ich habe auch im Laufe meiner Zeit, wo ich hier so viel auch bei Social Media unterwegs bin und so, da kam ab und zu tatsächlich auch mal, das hat mich immer sehr gewundert, habe ich mal so Sachen gelesen wie so, ja, der Sinan, der macht sich hier die Taschen voll mit, keine Ahnung, mit seinem Tutorial und da frage ich mich immer, ey, woher die solche Informationen haben, ne? Also ich bin weit weg von reich. Weit, weit, weit weg.
Ja.
Und das wollte ich den Leuten einfach nochmal klar machen, so dass ich, ich bin wirklich auch der Letzte, der sich irgendwie bereichern möchte an anderen, ohne dass das irgendwie einen Gegenwert gibt und so.
Ja. Also wir können auch mal kurz, dieses Podcasten, was wir hier machen, ne? Das ist auch super zeitaufwendig. Also das ist ja nicht nur, man setzt sich hin und macht das hier eben schnell, sondern man muss einen Podcast auch nachbearbeiten. Manchmal muss man sich auch vorbereiten. Man muss, in letzter Zeit machen wir viel mit Gästen. Das muss man organisieren. Da gibt es eine Webseite und Pipapo und E-Mails von euch, allen voran in den Premium-Folgen müssen bearbeitet werden. Alles ein bisschen mehr Arbeit, als es aussieht und genau.
Ja, zum Beispiel musste ich gerade noch einen neuen TeamSpeak-Server kaufen, weil unser anderer irgendwie nicht mehr funktionierte.
Ja, oder noch viel krasser, jemand hat versucht, jetzt unsere Marke zu klauen, also hat das Markenrecht eingereicht, die Klangküche. Und da mussten wir jetzt auch mit dem Anwalt Kontakt aufnehmen und mussten das auch eintragen lassen als Marke. Und wer sich schon mal eine Marke hat sichern lassen, weiß, dass es nicht ganz günstig ist und solche Sachen. Gehört alles dazu zum Podcasten hier. Kriegt ihr vielleicht gar nicht alles mit. Das sind so die Sachen im Hintergrund. Und dass ihr da uns unterstützt als Hörer, finden wir natürlich ganz toll.
Also man muss ganz klar sagen, also es ist ja nicht nur unterstützen, also die machen es möglich. Ne? Dadurch ist es wirklich erst für uns machbar, dass wir die monatliche finanzielle Unterstützung halt da haben. Ne?
Ja. So, Sinan, das war das Dankewort am 24. Ja. Dezember.
Jetzt fühle ich mich besser. Ich habe so ein bisschen meine Schuld, von meinen Schultern ist jetzt runter. Ich habe mich bedankt. So.
Genau. Also eine Sache noch. Wir haben für heute gar keinen genauen Plan, was wir machen. Es ist wirklich gesagt, es ist der 24. Dezember. Ich muss gleich noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Und nein, ich muss gleich noch ein bisschen was einkaufen, damit wir auch was zu essen haben.
Das klingt, ich muss ja schon einkaufen, damit wir was zu essen haben.
Na, ich war ja schon groß einkaufen, aber ein, zwei Sachen habe ich vergessen, die muss ich erst gleich noch besorgen. Und wie das halt so ist. Und,
wir hatten ja auch kurz die Idee, die Premium-Folge mit den Jahrescharts zu machen, aber dann haben wir gemerkt, nee, also das jetzt hier am 24. in so einer Folge irgendwie abzufrühstücken, wäre jetzt auch nicht gerechtfertigt, da sich der liebe Dominik mit der Auswertung der Charts wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht hat und das auch sehr beeindruckend ist und dem wollen wir eine ganze komplette Premium-Folge widmen, wo wir in eure Jahrescharts, die wir jetzt ermittelt haben, reinhören, in völliger Ruhe, ohne Weihnachtsstress und so. Also die Folge kommt dann erst bald.
Genau, also dieses Jahr kommt die Folge noch. Wir nehmen die dann zwischen den Jahren auf, so schön wie man das sagt. Wie man das so schön
zwischen
sagt.
Zwischen den Feiertagen.
Genau, zwischen den Tagen, zwischen den Jahren halt so. Ne? Und dann machen wir noch eine richtig große, lange Premium-Folge, wird noch kommen. Und diese Folge wird, glaube ich, ein bunter Mix aus allem. Aus Free-Folge, aus Premium, vielleicht sogar ein bisschen aus Vier-Gänge-Menü. Wir gucken mal.
Wir wollen euch einfach nur eine kleine Weihnachtsfolge geben.
Achso, und eine letzte Sache muss ich auch noch eben erwähnen. Der liebe Jonas war im Bootshaus am Wochenende. Da war ein Riesen-Event, irgendwie W&W waren da. Und der hat mit den Jungs Backstage ein Interview geführt. Und die erzählen da so ein bisschen aus dem Nähkästchen wohl. Auch weil sie vielleicht ein oder zwei Bier zu viel getrunken haben, habe ich gehört. Und dieses Interview gibt es am Ende dieser Folge. Also wir schneiden das hinter diese Folge. Interview mit W&W und ich glaube, die erzählen auch so Sachen wie Pickroom ist tot und so. Keine Ahnung. Ich habe noch nicht reingehört. Lasst euch überraschen.
Das schreiben die?
Ja, genau. Könnte spannend sein.
Oder sagen die? Boah, bin ich ja gespannt. So als, Mensch.
Wenn hier der Abspann gelaufen ist, dann so als Hidden Track gibt es dann noch ein Interview mit W&W.
Aber wir machen so, da kommt erstmal so 10 Minuten Stille. Dann kommt so eine Minute irgendwelche Botschaften, die so rückwärts abgesprochen wurden.
Ja.
So abgespielt und dann kommt das Interview irgendwann.
Ja. Ja. Gut. Hast du ein Intro mitgebracht, Sinan?
Ja, für was denn? Das wäre jetzt die Frage.
Ach, machen wir Klangküche normal. Klangküche. Die Dachmarke.
Scheiße, das habe ich jetzt gar nicht.
Okay.
Ich hätte Vier-Gänge-Menü und Premium hätte ich jetzt sofort gehabt.
Ja, dann mach Premium. Dann hören auch mal die Nicht-Premium-Abonnenten unser Premium-Intro.
Okay. Dann, Moment, das müsste funktionieren. So. Oh, bisschen leiser. So.
Die Klangküche Premium Edition.
Jetzt habt ihr mal gehört, wie geil das ist, wenn man Premium-User ist, dann kriegt man dieses geile Intro. Also da würde ich ja nicht mal zweimal drüber nachdenken. Ich würde einfach zuschlagen. Gewinne.
Gewinne, genau. So, und auf www.dieklangküche.de findet ihr Zugang zu den Premium-Folgen. Das noch so viel dazu.
Ja, so.
Ja.
Was machen wir jetzt?
Ja, Sinan, ich bin erstmal, muss ich mich entschuldigen, ich habe so wenig geschlafen gestern Nacht.
Ja, soll ich mal was richtig Stalker-mäßiges sagen? Ich weiß, ich habe nämlich gesehen, ich habe deinen zuletzt online WhatsApp-Status habe ich gecheckt, habe so gesehen, da war irgendwie 3 Uhr noch was, dann dachte ich schon so, ui, Ob der gleich wach ist?
Ich war noch länger, weil 5 Uhr habe ich bei Geologie noch wach.
War 9 Uhr WhatsApp aufgestanden. Nicht mehr. 5 Uhr ging WhatsApp dann nicht mehr.
ja, auf jeden Fall wollte ich mich kurz dafür schon mal entschuldigen, wenn ich hier ein bisschen wirr rum erzähle, ich das einfach im Schlafmangel. Aber
was war denn? Was oder willst du erzählen oder nicht?
Ja, ich habe noch ein bisschen gearbeitet und dann habe ich noch einen Film angefangen zu gucken.
Ja, klar. Warum auch schlafen gehen, wenn man einen Film gucken kann? Ne?
Ja, ich habe so, ich habe 2 Screens hier, weißt du, und dann auf dem linken Screen habe ich gerade gedacht, auf dem rechten Screen machst du mal einen Film an nebenbei, so weißt du, mit einem.
Was für Arbeiten sind das, wo man währenddessen, das sind doch so.
Ja, so Sachen sortieren, so Fleißarbeiten, weißt du, so.
Ah, ja, okay, verstehe.
Und dann hast du noch ein Auge übrig im Kopf und das geht dann auf den rechten Screen. Und da habe ich Once Upon a Time in Hollywood angefangen zu gucken.
Once Upon a Time in Hollywood, weil, ah, okay. Genau,
ja. Kann man bei Amazon Prime kann man den, sich ausleihen. Und der war aber so cool, fing der an.
Was war noch, ist das nochmal ein Biopic oder so? Ist das über wen?
Ist
das
ist so alles fiktiv, aber spielt halt in Hollywood in der 60er, Anfang der 70er.
Also, warte, war das der Tarantino-Film?
Ja, das ist der aktuelle Tarantino-Film.
Ja, ja, habe ich noch nicht gesehen, ja.
Und also wo Tarantino selber sagt, so, der ist sehr nah an Pulp Fiction dran.
Ah, okay.
Und Pulp Fiction, super Film, ne? Und,
Ja.
Das habe ich so, die erste halbe Stunde habe ich da noch geguckt. Ja. Mehr kann ich noch nicht sagen.
Ach, krass.
Aber die erste halbe Stunde ist schon mal grandios. Genau mein Ding.
Wo du es gerade sagst, auch so Pulp Fiction, das erste, was mir zu Pulp Fiction einfällt, ne, ist, der hat ja eine total interessante Erzählweise, ne, durch diese parallelen Handlungsstränge, die auch zeitlich teilweise nicht ganz linear verlaufen, ne? Und da ist mir mal aufgefallen, sowas ist gar nicht so häufig in Filmen. Ne? Viele Filme sind tatsächlich relativ linear erzählt. Ist mir dann immer so aufgefallen, dass ich, glaube ich, auch so ein Fan davon bin, von etwas komplexeren Erzählweisen.
Da muss man Memento gucken zum Beispiel.
Ja, ja, kenne ich, klar. Die ganzen Nolan-Filme, der hat das ja häufig drin, ne? Ja. Diese parallelen Erzählstränge und so. Deswegen mag ich auch die Nolan-Filme, ne?
Ja.
Ja.
Wollte ich mal gesagt haben. Christopher Nolan, super Regisseur. Super Regisseur, Christopher Nolan,
Drehbuchautor.
Ja.
So, wir haben auch Sprachnachrichten.
Ich wollte aber anfangen mit einer E-Mail. Beziehungsweise.
Dann fangen wir mit der E-Mail an, ja.
Jemand schrieb mir auf Instagram: Hi, Namensvetter. Bezüglich deinem Kommentar zu Regard, Ride It im Coco Faye Podcast, du sagst, der Song hat eine einzigartige Atmosphäre und ist deshalb auch ein Hit, ne? Erinnerst du dich, wo ich das gesagt habe?
Ja,
ich erinnere mich. Eigentlich müsstest du den Song jetzt mal kurz anspielen.
Was war das? Was genau?
Ride It von Regard.
Ja, hier.
Genau.
Das war das, wo die das Vocal genommen haben. Das war doch schon mal ein Lied, oder?
Genau, es war so ein Albumtrack von so einem R&B-Künstler, glaube ich, ein paar Jahre alt. Und dann,
genau, der war das.
Runtergepitcht und so. Genau.
Genau.
Lass mal im Hintergrund so laufen. Mich interessiert das Hitschreiben, weil ich persönlich dazu tendiere. das ist auch gut. Also ich tendiere auch zum Hitschreiben, klappt das nicht?
Ja, ich auch. ich nicht, genau. Ich war derjenige, der es nicht will.
Deshalb ist für mich interessant, nachzuvollziehen, was andere Songs zum Hit macht. Außer massivem Marketing. Also da muss ich mal eben kurz dazwischen funken und sagen, nur durch Marketing ist, glaube ich, noch nie ein Song richtig Hit geworden.
Nee.
Der Song ist immer wichtig. Also es kommt immer noch auf den Song drauf an. Du kannst nicht.
Naja, also es gab ja auch schon so Phänomene, dass Musik, also irgend so ein, weiß ich nicht, Pitbull mit irgendwas für einen super krassen Kinofilm ein Lied gemacht haben.
Ja.
Und jeder, also ne, Marketing ohne Ende, der Song kam vor und so, aber so richtig gezündet hat er nicht, weil der einfach dann nicht gut genug war.
Ich glaube, das ist nämlich auch, also Marketing, du kannst da so viel Geld drauf werfen, wie du willst, das wird dann kein Hit. Der wird dann zwar vielleicht, die kriegst du ins Radio und so, und der wird dann da auch stattfinden ein bisschen und so.
Ja.
Aber
ja,
ein Hit, ein richtig echter Hit wird's nicht. Also,
das ist ja dieses Ding, dieses viraler Hit heutzutage, spricht man häufig auch von viralem Hit, ne? Das ist eben sozusagen, von alleine irgendwann sich so multipliziert.
Von alleine,
du,
also
du hast die Leute, genau, du hast so ein bisschen vielleicht angeschubst, du hast so Ideen gehabt, aber am Ende kannst du es nicht, kannst du es selber nicht mehr anschubsen, sondern es muss von alleine anfangen zu rollen.
Genau, es muss von alleine rollen. Also mit Marketing kannst du einen Song anschubsen, aber der muss dann selber weiterlaufen, ne? Oder selber weiterrollen. Ja, ja. Die Leute müssen wirklich aktiv den Song suchen und anmachen. Also, oder früher, die mussten aktiv in den Laden gehen und sich die CD kaufen, ne? Und es gibt auch super schlechte Songs, die Hit geworden sind, aber das, auch das hat einen Grund, ne? Weil die Leute wollten das hören. Also die wollten dann noch, hatten dann Bock auf Trash oder so. Gibt's natürlich auch, ja, ne? Wenn so ein Maschendrahtzaun oder sowas, ist ja auch Hit geworden in Deutschland zum Beispiel.
Ja, gut. Das ist also, das ist dann auch immer viel so Zeitgeist, Humor. Also das spielen ja super viele Faktoren zusammen. Ich finde es auch ganz witzig, denn wenn er sagt, er findet es entspannt, also so Hits wahrscheinlich so zu analysieren und rauszufinden, ja, was da sie zum Hit gemacht hat, ne? Und also man nennt das in der Ingenieurswelt auch mal gern so Reverse Engineering. Das heißt, du nimmst das fertige Produkt, bastelst das komplett auseinander und hast dann die ganzen Einzelkomponenten vor dir liegen und denkst dann zu verstehen, wie man das aufbauen kann, ne?
Genau.
Und das Witzige ist bei Musik, dass das bei Hits und so, dass dieses Reverse Engineering häufig nicht funktioniert.
Ja.
Also du kannst so einen ganzen Song
nehmen,
nimmst so Four Chords und du nimmst so, du hast so diese ganzen Hit-Bausteine und dann baust du was zusammen und das Ding interessiert am Ende kein Schwein.
Ja.
Das kann passieren. Also so einfach ist es halt nicht. Ne?
Genau, so einfach ist es nicht. Da, bei Musik, da spielen noch viele Faktoren eine Rolle, die du einfach nicht so zahlenmäßig erfassen kannst. Also du kannst zum Beispiel hier, nimm mal als Beispiel Dance Monkey, war ja jetzt so in der zweiten Hälfte des Jahres der Welthit, ja, überhaupt. Ja. Ne? Hätte die Nummer eine Adele gesungen oder eine Madonna oder eine Beyoncé, hätte es sein können, dass der Song überhaupt kein Hit geworden ist. Einfach nur, weil der Charakter der Stimme natürlich ein anderer ist. Also als Baustein. Mhm. So, ne? Und wie willst du so diesen Charakter... Ich gehe noch weiter. Ich sag sogar, hätte die Sängerin von Dance Monkey den Song in 3 Jahren gesungen oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wenn sich deine Stimmcharakteristik schon wieder ein bisschen verändert hat, hätte sein können, dass es dann auch kein Hit geworden ist. Verstehst du?
Ja.
Einfach nur der richtige Zeitpunkt gewesen, das richtige Timing, genau jetzt hat es gepasst. Und ja, solche kleinen Faktoren spielen, glaube ich, eine Rolle. Ja.
Ja.
Aber also, es geht dann noch weiter. Ich finde Ride It teilweise schrecklich. Der Rhythmus, der Vocal passt oft nicht zum Bass. Das langsame R&B A Cappella klingt auf der schnellen BPM oft unnatürlich und wurde einfach über den Beat geslappt. Kannst du vielleicht erläutern, was deiner Meinung nach den Song zum Hit macht? Also dein Kommentar Atmosphäre ausführen. Gerne in eurem Podcast.
Okay, warte, dann lass mal ganz kurz, ich skip mal ganz kurz nochmal rein, damit wir wissen, worüber wir reden. Okay, jetzt habt ihr ungefähr einen Eindruck. So.
Ja.
Was macht das zum Hit?
Ja, wenn ich das wüsste, also das ist, also Atmosphäre ist natürlich super schwer mit Worten zu beschreiben. Ja? Da, ja. Also dafür gibt es ja Musik, um eine Atmosphäre zu erzeugen, die du mit Worten nicht ausdrücken kannst. Ich kann dir aber nur sagen, also wenn man, also erstmal spricht natürlich für meine These, dass das ein grandioser Song ist, dass es ein Welthit geworden ist. Ja, es ist in so vielen Ländern Top Ten gegangen. Und läuft überall rauf und runter, wird im Radio gespielt. Das sind ja schon starke Anzeichen dafür, dass der Song nicht allzu schlecht sein kann, ja. Zum Thema Atmosphäre, weiß nicht, wenn ich den Song höre, ich glaube, ich habe den sogar in meiner Top-10-Liste ganz oben reingepackt dieses Jahr. Wenn ich den Song höre, man kann sich da reinlegen, ja, man fühlt sich wohl. Krieg positive Feelings, wenn ich den Song höre. Und all das ist für mich so...
Lustig, ich sehe gerade ein Cover von Regard, da steht drauf Good Vibes.
Ja.
Du kriegst Good Vibes.
Genau, es wird also Songs, die Emotionen auslösen, schafft ja nicht jeder Song. Und dieser Song schafft das zumindest bei mir und bei vielen anderen Leuten ganz gut irgendwie.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das genau ein Punkt ist, den auch wir... Musikproduzenten und viele von uns, die auch mal versuchen, mit diesen Anwenden von bekannten also Anwenden von Hit-mäßigen Tools und so denken, jetzt können wir es schaffen, dass wir das aus den Augen verlieren, dass es am Ende eine totale Gefühlsfrage ist. Weil es kann ja sein, dass du so einen Four-Chords-Track machst, und also mit den bekannten vier Akkorden, die voll gut funktionieren, und dann machst du so Hook-Melodie also in der Strophe und im Refrain. Also du machst so ganz viele Sachen da rein. Aber stell dir jetzt vor, all das ist immer nur so vom Gefühl so 80%. So. Es ist nicht so, also das Gefühl ist nie so 100%. Alle Einzelbausteine für sich sind vielleicht sogar perfekt. So, das ist perfekt gesungen und alles perfekt, perfekt, perfekt. Aber in der Gesamtheit denkst du so, ja, ich weiß nicht, ich fühl's nicht so. Ne?
Ja.
Dann hilft dir das gar nicht. Dann hast du zwar technisch gesehen ein perfektes Produkt erschaffen, aber das toucht die Leute nicht. Das ist auch ein Beweis dafür ist, dass wie oft es schon Sachen gab, die Hit wurden, die technisch gar nicht perfekt sind. Also
genau.
Auch jetzt die Ride It, da kann man ja sagen, er hat ja jetzt das auch festgestellt, er sagt, die Gesangsmelodie, die passt nicht zur Bassline, vielleicht ist auch so mit diesem Vocal-Bearbeitung, das klingt ein bisschen merkwürdig, vielleicht ist das auch nicht perfekt gemischt und so, aber das ist total egal.
Ja, aber vielleicht ist das genau perfekt gemischt, vielleicht passt das Vocal ja auch gerade so perfekt zu der Bassline. Also genau das Gegenteil ist der Fall.
Wer entscheidet das immer, ja.
Genau, das ist nämlich subjektiv alles. Ich finde nämlich, diese runtergepitchte Vocal, dass das perfekt ist. Also die muss genau so sein, wie sie ist. Ist ein Riesenbaustein für die Atmosphäre des Songs. Und ich finde, das passt auch super geil zur Bassline. Und man hört den Tempo-Change des Vocals, ne? Also der Song läuft ja irgendwie 124 BPM oder so, oder 125 BPM. Und das Original ist irgendwie
so Glitches, so. Da sind immer so komische Sounds drin, wenn man das so stretcht.
Ja. Genau, also wenn du extreme. Dann klingst unnatürlich leicht. Mhm. Aber genau das ist dann auch wieder so ein. Und wenn es dann auch nicht schlecht klingt, dann ist das immer so ein. Kann das auch ein Hit-Element sein? Also mir fällt da ein von Gestört, aber geil, wohin willst du? Ja, von der Lea, da hat die das gesungen. Kannst du vielleicht mal eben kurz reinmachen? Gestört, aber geil. Wohin willst du? Das ist auch ein Song, der ist im Original, keine Ahnung, unter 100 BPM oder so. Und die haben dann 125 BPM Song rausgemacht. Also ganz extremes Time-Stretching der Vocal. Und das hörst du auch.
Ich schau dich einfach an. Das kann ich stundenlang.
Hörst du, ne?
Ja,
das Vibrato ist so schnell, das kannst du gar nicht mehr singen eigentlich.
Ja, das ist ein Vibrato, was dann auf einmal so ein...
Ja, genau.
Ja.
Also völlig unnatürlich, aber genau das ist das Hit-Element dann auch gewesen, ne? Oder eins von den mehreren Hit-Elementen.
Ja, ich meine, letztlich guck dir doch mal an, ganz viel Scooter-Mucke mit den hochgepitchten Vocals. Was soll das denn? Das klingt total unnatürlich, ist piepsige, komische... man sagt Chipmunks, dann immer so,
Mickey
so
Mouse.
Chipmunks, Mickey Mouse artige Sachen, aber das triggert ja anscheinend irgendwas bei uns, ne? Also, oder bei vielen Menschen, nicht bei jedem, aber ausreichend vielen Menschen, dass sowas halt dann gut ankommt.
Ja, also lass uns das nochmal versuchen auf einen Nenner zu bringen. Also Atmosphäre, man muss das Gefühl haben, alles passt perfekt. Und man hört den Song gerne, weil er Emotionen auslöst. Und ansonsten ist alles Glück. Oder, ne? Also, das kann man so nicht planen. Also, man kann nicht den Song. Also, es gibt vielleicht ein paar Leute, die können das so halbwegs. Also, die können Songs bauen, wo man sagt.
Ich glaube auch, die haben einfach nur eine. Die haben eine hohe Trefferquote.
Die haben eine hohe Trefferquote.
Die haben auch Flops, ne? Also
auf jeden Fall. Also ich sehe das manchmal hier dieses Produzententeam von Robin Schulz. Die machen ja nicht nur Robin Schulz, sondern auch andere Songs. Manchmal sehe ich da Songs, die sind ein halbes Jahr draußen und haben 16.000 Streams oder so. Also selbst die machen Flops irgendwie. Und landen auch
die nicht. Würde man ja nicht machen, wenn du die hundertprozentige Formel wüsstest, dann machst du die ja nicht.
Nein.
Ne?
Ja.
Das heißt, die haben auch bei diesen Songs gedacht, das wird's.
Genau.
Also gehofft, so.
Ja, und dann gibt es aber trotzdem noch die Marketing-Seite, gibt es trotzdem noch. Also es gibt auch bestimmt, die auch jetzt, gerade in diesem Moment, so viele Welthits, die einfach irgendwo in der Schublade rumliegen.
Ja, das muss man auch immer bedenken.
Oder
ja,
die veröffentlicht worden sind, aber die breite Masse hat es einfach nicht mitbekommen. Dieser virale Effekt hat nicht eingesetzt. Und dieser total geile Song, das haben keine 500 Leute gehört und das hat nicht gereicht, damit das mehr viral geht.
So. Der ist nicht auf die nächste Stufe gekommen und dann ist der verreckt. Es ist eh so geil, wenn du mal darüber nachdenkst, ne? Eigentlich so voll die traurige Geschichte, wenn du dir überlegst, wie viele Songs es vielleicht einfach, also das wird man nie wissen, das ist eine total rein hypothetische Überlegung, aber wie viele Songs haben es nicht geschafft, weil sie eine Woche zu spät, eine Woche zu früh erschienen sind, weil sie, keine Ahnung, weil eigentlich war genau alles richtig, aber dann kam ein anderer Song 10 Minuten vorher raus, der diese Lücke gefüllt hat und schon brauchte den anderen Song keiner mehr.
Ja, oder der Radiomoderator auf dem großen Radiosender, der wollte den Song spielen, ist dann aber krank geworden und dann wurde er nicht mehr gespielt. Also was kann natürlich sein. Ja. Das ist halt auch Musikbusiness, ne? Aber der Song ist immer noch am wichtigsten. Also, ne, haben wir am Anfang gesagt, du kannst da so viel Geld draufschmeißen, wie du willst. Ist am Ende des Tages zählt trotzdem noch der Song.
Ich hatte ein ganz lustiges Phänomen jetzt. Ich habe einen kleinen Entwurf gebastelt. So was Spanish angehauchtes irgendwas. Ich kann das kurz mal anspielen. Also, es war einfach nur so eine lustige Idee, ne? Also, das ist jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob daraus jemals ein Song wird. Jetzt muss ich kurz gucken. Wo habe ich das denn? Achso, warte, ich habe es doch dem Lionel geschickt. Dann müsste es ja im WhatsApp sein. Und zwar, also ich habe dem das geschickt, weil ich so dachte, hey, hier, ich komme bei dem Song hier irgendwie nicht weiter. Vielleicht kannst du ja mal was machen. Und dann hat er das Projekt runtergeladen. So. Moment.
Cacho, qué bonito que te veo. Yo quisiera confesarte que te quiero. Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada. Ay, qué lástima que tú no sientas nada. Si tú me quisieras, yo te cuidaría y tú ya sería mi vida.
So, das war einfach nur so eine Idee. Ich hatte so ein spanisches Vocal, wollte diese super bekannte Bassline, dieses dum 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 dum, ne?
Ja.
Kennt man ja. So, wollte ich ein bisschen was draus machen. Hab's dem Lionel geschickt und er sagte so, ja, okay, ich guck mal. Und dann hat er das Projekt genommen, hat selbst, also ich war dann unterwegs, dann hat er irgendwie ganz, ganz viel geändert, hat er gesagt, hat es mir zurückgeschickt und ich habe es nur so über Handy-Lautsprecher mir dann nochmal angehört, ne?
Ja.
Und ich dachte so, krass, so viel Änderungen höre ich jetzt gerade gar nicht, ne? Und dann sagt er so, Alter, ich habe alle Sounds ausgetauscht. Und dann habe ich so gesagt, so, ja, ich höre es gerade übers Handy und dann habe ich halt nachher mir das am PC über Kopfhörer und Speaker nochmal angehört und hab so gemerkt, ja, klar, der hat die Sounds ausgetauscht, ne? Ist jetzt so ein bisschen eine andere Snare Drum, ist jetzt so ein bisschen eine andere Bassline. Aber natürlich hat sich der Song dadurch ja nicht komplett geändert, weil 99% war natürlich dieses Vocal. Du achtest voll, also das Vocal ist so voll der Attention Grabber. Du achtest einfach darauf, auf diese Frau, ob das jetzt donk, 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 donk oder bam, 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 bam macht, ne? Das macht am Ende natürlich einen Unterschied. Aber das ist, also solange du das Vocal nicht ausgetauscht hast, ich glaube, viele Leute hätten es nicht bemerkt, also diese Unterschiede.
Weißt du? Ja, klar, so, das sind für uns schon krasse Unterschiede teilweise, wenn ein neues Preset genutzt wird. Aber für Lieschen Müller ist das immer noch derselbe Song, da hat sich kaum was verändert. Das geht ja dabei schon los. Ich stelle mit Erstaunen oft fest, wie viele Songs auf YouTube Mono sind, ja, also irgendwie, warum auch immer, also zum Beispiel die Dance Monkey, die ich gerade erwähnt habe, großer Hit irgendwie, die ist Mono auf YouTube und hat 500.000 Streams. Ich glaube nicht, dass das auch nur 1% der Leute das gecheckt haben.
Ja.
So, ist völlig scheißegal.
Weil für die ist das, also für uns fehlt, sag ich mal, übertrieben gesprochen, jetzt so die Hälfte des Songs, ne? Ja. Weil einfach keine Stereoanteile. Und für 99% der normalen Musikhörer ist das einfach identisch derselbe Song. Es ist einfach immer noch genau das Gleiche.
Ja.
Wahrscheinlich könntest du auch die Snare Drum ändern und die Leute würden immer noch sagen, es ist der gleiche Song. Also das wäre eh mal so ein spannendes Experiment zu sehen, wie viel du an einem Song verändern kannst und dann so eine Umfrage starten, bis Leute überhaupt erst merken, dass was geändert wurde. Also wenn sie den Song schon kennen, ne? Also so nachträglich.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt's immer,
das ist sowieso
so ein spannendes Ding, so Fehler in Songs, ne? Also, es gab auch mal
bei BBE
7. Ja, die war auch Mono, die Nummer.
bis zu 3 Minuten und dann auf einmal ändert sich da was.
Ja, weil wurde damals noch analog gemacht und dann haben sie die aufgenommen und dann irgendwann, nach 3 Minuten ist jemand am Mixer mal aufgefallen, das Ding steht auf Mono. Knopf gedrückt und dann das Ding weiter in Stereo aufgenommen. Ey, war ein Hit.
Riesenhit.
Ja. Scheißegal, hat keinen interessiert. Vielleicht war sie aber auch deswegen Hit, weil sie Mono so geil war.
Genau, das wollte ich sagen. Wie oft habe ich schon erlebt, dass dann genau so Produzenten in unserer Liga so, die dann so anfangen und sagen, ey, ich brauche unbedingt diesen Effekt. Und dann sagst du den Leuten so, ey Leute, das war ein Fehler. Ja, genau.
Ja.
Und da, glaube ich, kann man es halt voll übertreiben mit diesem Reverse Engineering, also dieses Aufdröseln der einzelnen Sachen, weil, ob jetzt dieses dieser Fehler nach 3 Minuten, ne, ob das Ding war,
ja,
ich glaube nicht.
Nee, das ist ein kleines Ding. Also viel wichtiger ist zum Beispiel sowas wie Topline oder so. Ne? Also wenn wir nochmal zu der Regard zurückkommen, zu der Ride It, das ist, die Vocal Melody ist...
Ride It, Ride It, das ist halt, ja, das,
genau.
Das macht das.
Genau, also geht so die Tonleite so ein bisschen runter, ne, also mit jedem Durchgang und du landest immer auf diesem Ride It, immer wieder auf der 1, das ist halt eine super Topline ist das. Also, wenn die Kids nach dem Club nach Hause fahren, dann können sie das im Auto weiter singen. Also das kriegst du gebacken, das kriegst du auf die Kette. Also allgemein Songs, die man mitsingen kann, nachdem man sie gehört hat, ist schon richtig viel wert, wenn du in Richtung Hit gehen möchtest. So. Deswegen ist auch dieses Top-Line-Writing, nennt man das, also Leute, die nur diese Gesangsmelodien schreiben in einem Song, das ist ein eigener Beruf geworden heutzutage. Ja, das ist ungefähr so wie... derjenige, der sich für das Auto den Motor ausdenkt, wenn man das so vielleicht mal übertragen will. Das machen auch Experten, die nur sich darauf konzentrieren. Und es gewinnt das Autorennen, oder in der Regel gewinnt das Autorennen mit dem stärksten Motor, wenn man das auch so möchte. Ne? Klar, wenn du Motor, der nur 100 fährt und der andere fährt 300, dann gewinnt wahrscheinlich der mit den 300.
Ja.
Auch wenn er weniger Talent beim Fahren hat.
Ja. Ich will mal gerne noch was anspielen, und zwar, das ist eigentlich so ein YouTube-Spaßvideo von Maria Clara Groppler mit Vegan, ja?
Ja.
Und ich würde mal sagen, so in der Comedy-Welt ist das ja schon so ein kleiner Hit. Also was heißt Hit, ne? Das YouTube-Video hat jetzt so 600.000, aber ich glaube, also das ist mal, ich spiel's einfach mal an.
Ey, kennt ihr das? Ihr macht gerade voll so eine Phase durch und ihr macht eine Fahrradtour mit eurer Gang und ihr seid schon so 3 Tage unterwegs und ihr könntet irgendwie mal so eine Pause vertragen und ihr habt so voll Bock auf ein Eis. Ey, Pepi, sag mal, hast du auch Bock auf ein Eis?
Ja.
Okay, nice. Entschuldigen Sie bitte. Ich würde gerne eines erfahren. Ist Ihr Eis vegan? V-A-G-I-N-A. Vegan. Vegan. Verstehen Sie mich nicht? Ist das Eis vegan? V-U-L-V-A. Vegan. Ist das Eis vegan?
So, ja.
Für meinen Fuck.
Ja, so, das hat natürlich, also das Lustige ist, ein Kumpel hat mir das geschickt und der war so die ganze Zeit, vor ein paar Tagen, weißt du, bei dem, und dann die ganze Zeit war so, ist das Eis vegan? Und ich war, was hast du für ein Problem? Er so, ach Mann, ey, ich krieg das nicht aus meinem Kopf. Und du denkst so, hä? Dann hat er mir das so gezeigt, ne? Und da ist ja jetzt so die Frage, das ist natürlich Ist das jetzt eine geile Topline? Keine Ahnung, aber es klebt sich einfach in deinen scheiß Kopf rein. Ja. Ist das Eis vegan?
Ja.
Das ist, ja. Manchmal, da gibt es auch so Sachen, das folgt ja jetzt eben nicht einer gewissen, keine Ahnung, das geht nicht einer Tonleiter rauf, runter, das hat jetzt kein krasser Songwriter geschrieben. Es ist aber irgendwie trotzdem catchy, ne?
Ja, mein Lieblingstier ist die Bratwurst.
Ja. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Guck mal, ich kenne sogar die Melodie noch. Obwohl die so random kacke ist. Also die ist so, ja.
Ja, die ist ein bisschen sehr random. Also ist, da kann man in die einzelnen Genres mal reingucken. Dieses Schlager-Business, die haben sehr oft, also dieser volkstümliche Schlager, die haben sehr oft gute Top-Lines, aber das ist dann auch, ganz oft ist das so generisch gut. Also schwierig zu sagen, aber also die kriegen da schon eine gute Top-Line.
Ich weiß, was du meinst.
Aber das ist immer nur so Note 2 und nie die 1 dabei.
Ja, ja. Also Schlager habe ich auch ganz häufig, dass ich so denke, ja, Wohlfühlfaktor da, aber Melodie gar nicht nachvollziehbar. Also so der Schlagersong ist vorbei und danach habe ich den auch sofort vergessen. Aber vielleicht ist das auch ein Teil des Schlagers, dass das dich gar nicht, das soll dich nicht mitnehmen. Das soll dich nur, solange du es hörst, so ein bisschen besudeln und dann...
Genau, und dann ist der Song zu Ende. Also aus Versehen schaffen es ja ein paar, also so Helene Fischer dann mit Atemlos, aus Versehen Hit.
Ja, wobei das halt auch eine gute Topline war, ne?
Ja, ja, das, die war dann außergewöhnlich gut. Die hat dann auch einen übergreifenden, aber das passiert auch irgendwie gefühlt nur alle paar Jahre, dass mal so ein Schlagersong ein Riesenhit wird irgendwie, ne? Also auch im Mainstream.
Ja, ja.
Irgendwie, damals gab es doch auch hier, weißt du noch, Matthias Reim mit Verdammt, ich lieb dich.
Ja, ja, klar.
War ja auch, ist ja auch eine Schlagernummer, die ist ja auch dann auf einmal...
Die sogar die Strophe ist Hit.
Ja, das ist alles Hit. Dann, ja. Und dann dieser, dieser Stimmungswechsel von Dur-Akkord, 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 Moll-Akkord, ne? Ich lieb dich nicht. Dann geht's auf einmal in so einen Moll-Akkord rein. Und das ist auch mega catchy gewesen. Und dann wird das auf einmal auch ein Mainstream-Hit, so, ne? Aber es passiert super selten. Beim Ballermann-Schlager sieht das allerdings schon wieder anders aus. Die kriegen das mittlerweile so hin vom Topline-Writing, dass die richtig nachhaltig sind. Also dieses Johnny Depp und so, ja. Und also macht den Hup, 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 macht den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Auch da, also solche, ganz simpel, aber mega catchy, ne?
Ja, dann gibt's halt Leute, die haben sich da einmal so richtig reingefuchst.
Ja, Grüße gehen raus an Dominic DeLeon, der macht da, der
ja,
macht
ich,
da
die ganzen. Mein Herz blutet immer noch. Ich muss dazu sagen, also Dominic DeLeon habe ich früher geliebt, seine Produktion. Er hat so Trance gemacht, aber so seinen ziemlich eigenen Trance, Hard Trance. So war er auch. Ist Dumont auch von ihm?
Oder ja, ist Dumont ist zusammen gewesen, mit ihm? Ja.
Okay, absolut einer meiner Top-Produzenten damals gewesen. Habe ich Platten gehabt, habe ich geliebt, die Sachen. Jetzt macht er Schlager. Was soll ich sagen? Das ist, warte mal, der Markt regelt, leider.
Ja, aber macht das mehr, also Summerfield Records, die haben da ja richtig was aufgebaut, ne? Die sind ja ein größeres Team, auch ein Produzententeam. Aber die bauen die ganzen Hits für die Malle-Fraktion, ne?
Hm.
Ja. Also ja, Lorenz Büffel, Honk, sehe ich gerade, Mia, Julia. Ja.
Also nur um euch mal ein Gefühl zu geben, ne? Früher, da habe ich Dumont gehört, weil sowas kam wie Never Look Back. Super Melodie.
Ja.
Und heute, was ist von dem?
Johnny Depp zum Beispiel.
Echt?
Ja.
Das ist von dem?
Ja.
Okay.
Lorenz Büffel ist das, glaube ich, ne? Ja.
Nur eins, ich möchte mein Glück. Alles egal, ich will malen zurück. Scheiß auf den Job.
Ja, die haben das ist wie so ein interessantes Phänomen. Die haben die Sachen, die im EDM funktioniert haben, also elektronische Dancemusik funktioniert haben,
ne?
Haben die rübergenommen, also für das Instrumental in den Schlagerbereich, in den Ballermann-Schlager. Und dann auch catchy Toplines rübergesungen. Also jetzt im EDM wäre die Nummer ohne Vocal gewesen im Drop, ja?
Ja.
Da läuft dann irgendwie nur ein monotones Geschredder, lief da sonst immer, also dieser 2014, 2015er Big Room. Und die singen halt drüber einfach und singen so catchy darüber, dass du, wenn du rauskommst aus dem Club, ja, wenn du rauskommst aus dem Oberbayern oder wie das alles heißt, dann singen die Leute das weiter auf dem Weg zum Hotel, ja, betrunken. Ja. Und das ist halt so, das musst du hinkriegen. Und
nee, das musst du nicht hinkriegen, Leute. Hört nicht auf den Sebastian. Das musst du weder als Produzent und auch als Mensch selbst, musst du das auch nicht hinkriegen, wenn du da besoffen rausläufst, das noch auf dem Heimweg zu grölen. Nee, komm, macht, was ihr wollt. Mir egal. Hauptsache, ihr lasst die Leute.
Ja, ich würde sagen, also jeder Ruhe, soll das also machen. Ist Musik, sie
ja,
dann.
Ja. Ja, ich muss ja manchmal muss ich einen kleinen Musiknazi rauslassen, aber ich bin ja auch immer dabei und erwähne ja auch gleichzeitig so, dass selbst wenn mein Herz jetzt blutet, dass Dumont jetzt hier so einen Johnny Depp macht, ey, alles gut, Hauptsache dem Jungen geht's gut, der ist gesund, der ist zufrieden, das ist mir wichtig.
Ich glaube, man möchte gar nicht wissen, welche Musiker noch so was alles nebenbei machen, weil, verstehst du, was ich meine?
Außerdem muss man ja auch sagen, die alten Dumont-Sachen, die ändern sich dadurch ja nicht. Also das ist ja immer noch für mich eine geile Nummer. Also es muss man halt auch mal so ein bisschen da drüber stehen. Ob der jetzt Schlager macht, das ist ja kein Verbrechen.
Ja, ja. Also es gibt Deutschrapper, die schreiben für Schlager Sängerinnen Songs. Ne?
Ja, Echo Fresh hat viel geschrieben. Ne? Ja, für
gibt's einige.
Die Echo Fresh hat, glaube ich, Schiebt die Wolken weiter von Yvonne Katterfeld geschrieben. Vielleicht behaupte okay. ich gerade Scheiße, aber ich glaube... Das also
produziert hat es auf jeden Fall Dieter Bohlen, Team Dieter Bohlen.
Ja, ich guck mal, Wolken weiter, Echo ja. Fresh. Ja, Text, also du hast mein Herz gebrochen, Text, Dieter Bohlen und Echo Fresh.
Ja. Ja, also.
Glaubt man nicht, ne?
Nee, weil das am Ende des Tages sind das auch einfach Leute, die mit Musik ihr Geld verdienen müssen und dann werden die halt auch einfach Autoren manchmal.
Ja.
Und bekommen dann noch GEMA-Tantiemen. Das kann natürlich auch ganz oft sein, also du hast halt einen Song geschrieben für dich selber oder so, oder hast du erstmal einen Song geschrieben und dann schickst du den an deinen Verlag und dann schickt der Verlag den rum. Ja? Und dann landet der durch über 23 Ecken, landet der dann auf einmal bei Dieter Bohlen auf dem Tisch, der gerade Yvonne Katterfeld im Studio hat. Ja. Und dann hören sie sich das Demo an und sagen, ey, warte mal, das wird auch ein gutes Ding, sing mal ein hier eben. Und so geht das dann manchmal. Und dann hat Echo Fresh auf einmal einen Song geschrieben für Yvonne Katterfeld, obwohl das gar nicht geplant war. Das gibt's natürlich auch. Und passiert bei ein paar, also ich habe das jetzt letztens noch gehört, irgendwie so ein paar Deutschrapper, wirklich so richtige Deutschrapper, die da irgendwie für so eine Schlager-Uschi da den Song geschrieben haben. Wo du denkst, what the fuck?
Ja, alles dann irgendwie doch ein Business.
Ja.
Jeder entwickelt ja irgendwie gewisse Fähigkeiten. Ne? Also viele Leute, die machen jahrelang, weiß nicht, machen Musik hobbymäßig erstmal, werden erfolgreich und so, aber du erlangst halt Fähigkeiten. Ne? So ein Echo Fresh hat halt viel Rap-Texte geschrieben, also konnte er halt texten. So.
Ja.
Und dann geht es natürlich darum, am Ende auch ein paar Brötchen zu verdienen und dann überlegst du dir, ja gut, komm, ob ich jetzt einen Rap-Text schreibe oder ich schreibe irgendwas für Yvonne Katterfeld, auch egal.
Ja.
Ja. So, was haben wir denn noch hier auf dem Zettel?
Wir haben noch eine E-Mail bekommen von unserem Hörer, eine Sekunde, Christian.
Mhm.
Und zwar, müssen wir eben kurz erwähnen, in der letzten Premium-Folge haben wir uns Songs von Victor Ruiz, also ich weiß immer noch nicht genau, wie man den ausspricht, R-U-I-Z, Rui, wahrscheinlich Rui, ne, stummes Z. Er ist ja Brasilianer.
Ich weiß gar nicht. Also die sind nicht wie die Franzosen, das sind Portugiesisch, keine Ahnung.
Ja. Also hat er uns auf jeden Fall empfohlen, haben wir ein paar Songs reingehört und jetzt hat er noch eine E-Mail geschrieben. Hallo liebe Klangköche, freut mich zu hören, dass euch Victor Rui gefällt. Leider ist er viel weltweit unterwegs und eher selten in Deutschland. Und wenn er doch in Deutschland ist, ist er meistens in Berlin, wo er wohnt. Okay.
Ach krass.
Ja, ist aber ein Brasilianer, also wohnt dann wohl in Berlin. Er war aber erst noch am 29.11. im Bootshaus. Es ärgert mich echt, das verpasst zu haben. Jetzt eine Zeitmaschine, ne?
Ja.
Ja.
So, weißt du, was ich gerade mache? Ich bin gerade bei Google und da kann man so Sprachen, Sachen aussprechen lassen. Achso,
ja,
genau.
Ja, ja.
Ich suche gerade, Moment, Portugiesisch. Ich lasse den jetzt mal Portugiesisch aussprechen. Mhm. Mal gucken, wie sich das anhört.
Victor Ruiz.
Victor Ruiz.
Victor Ruiz.
Ruiz.
Okay. Also stumm ist also eher, aber scharfes Z.
Ruiz. Genau, also wenn es Portugiesisch ausgesprochen wird, dann so. Und wenn er Englisch ausgesprochen wird, dann...
Victor Ruiz.
Ruiz.
Okay.
Ruiz. Ja, das gefällt mir gut.
Deutsch?
Ruiz. Also die Betonung auf dem U und dann Victor Ruiz. Okay,
Victor Ruiz.
Das war Deutsch. Victor Ruiz.
Okay. Ruiz. Ruiz. Okay, ihr hattet ja über den Techno-Vibe gesprochen und den Schlüsselmoment, dass man Techno mag. Das kann ich nur absolut bestätigen. Ich hatte mich schon quer durch EDM durchgehört, Hands Up, Hardstyle, Dubstep, Trap, Drum and Bass, Big Room, Go Up, Psytrance.
Okay, er hatte alles. Er hatte sie alle.
Gerade Malle-Schlager ist ja eigentlich auch EDM. Definitiv. Ja. Und habe immer wieder einen Einheitssound erlebt. Die Songs sind oft sehr gleich und teilweise auch austauschbar. Als ich dann Perucaville 2018 in der Crowd Factory stand und mir das 3-Stunden-Set von Sven Feth gegeben hatte, ist der Funke übergesprungen. Der Vibe ist so unfassbar gut und unbeschreiblich. Das muss man einfach mal erlebt haben. Ich habe mir vor ein paar Tagen mal so 2-Stunden-Set von Sven Feth so nebenbei gegeben, so nebenbei laufen lassen. Mhm. War anders, als ich erwartet hatte.
Okay. Jetzt kommt so, fand mega kacke.
Nee, war richtig gut. Also früher Sven Feth auch für mich so Hard-Techno. Also echt schon lange her irgendwie, ne? So richtig abgespaceder Techno. Maximal unkommerziell. Und was der da gespielt hat, das ging so schon fast in Richtung Deep House. Das war so viel Jazz-Elemente drin, aber so mit vorne Floorbeat drunter, aber relativ langsam vom Tempo her. Also irgendwie, keine Ahnung, 120 BPM oder so. Und dann sehr musikalisch.
Ja, also ich sag ja auch ne? Melodic Techno ist gerade richtig am Kommen. Also das ist auch, finde ich, eine super Sache. Also du hast halt diese Grundprinzipien des Technos, dieses sehr, sehr viel Four on the Floor, durchgehender Beat, das ist alles da. Aber du hast nicht dieses Ermüdende, wenn du gar keine melodischen Elemente mehr drin hast. Das ist ja irgendwann, ne? Da denke ich mir so, boah, Leute, ich könnte auch mal einer Melodie folgen, so den Drum-Elementen habe ich jetzt.
Das Drum-Loop habe ich jetzt kapiert.
Den habe ich kapiert, genau. Jetzt darf auch mal so ein kleines musikalisches Thema mit einsteigen.
Das habe ich so oft in letzter Zeit irgendwie. Ich höre dann so 7 Minuten 16 Techno-Track und dann nach 1 Minute, okay, jetzt habe ich den Drum-Loop, den kenne ich jetzt. Und jetzt darf gerne, oder passiert aber nichts mehr. Ne? Also das bleibt dann bei diesem Drum-Loop. Und dann ist mir das viel zu wenig. Jedenfalls, ich war positiv überrascht von Sven Feth und der liebe Thomas offensichtlich auch. Und schreibt weiter, an der Seite der gesamten Halle hingen Monitore, wo ein Capture seines Gesichts drauf projiziert wurde. Das war so abgespaced. Dann habe ich entdeckt, dass Techno so verschieden sein kann. Jeder Künstler hat seinen eigenen Sound und die meisten Songs sind auch einfach gut produziert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Techno-Clubs, Festivals wesentlich friedlicher ablaufen. Wahrscheinlich vor allem, weil nicht so viel Alkohol getrunken wird. Ja, dafür aber andere Drogen.
Blop.
Ein weiterer guter Producer ist Thomas Schumacher. Er macht auch Melodic Techno, der absolut nach vorne geht. Und er hat auch ein paar Collabs mit Victor Ruiz zusammen. So, jetzt hat er 3 Songs hier. Einmal, also Thomas Schumacher kommt, glaube ich, aus Bremen, ne? Hatte doch mit Tobi mit Schall.
Gibt ja den weltbekannten Schall-Remix.
Ja, Elektrochemie LK.
Goal. Boah. Hab ich mal vor ein paar Monaten im Bootshaus tatsächlich gehört, weil ein DJ den da gespielt hat. Mega Nummer.
Ja, also 1996, mega, also Elektro-Schienenmerker war, glaube ich, Thomas Schumacher selber und mit dem Ding echt ein Brett gemacht, ne?
Ja.
Genau. Also, dann hör mal an von Thomas Schumacher, Wonder, bitte.
Wonder. Okay. Zusammen mit Victor Ruiz. Lustig, die Tracklänge ist 808, 8 Minuten 8. Ob das Zufall ist? Ich skipp mal ein bisschen durch. Oh, guck mal, hier wusste ich so, da kommt nämlich was Melodisches im Break. Drop fand mich geil.
Das wird.
Pom, nur so eine Kick.
Ja. Ja. Und nochmal, Paradox an hat er noch empfohlen und Kaputt, die beiden. Kannst du mal reinskippen.
Okay. Von?
Ja, immer Thomas Schumacher.
Achso, okay.
Also ich habe mich übrigens, muss ich mich noch halb selber korrigieren. Also Schall wurde 1996 tatsächlich das erste Mal veröffentlicht, aber die Version, die dann Hit geworden ist, das war erst...
Das ist die Thomas Schumacher Remix.
Ja, 99 war das dann. Ja. Also der hat sich dann selber geremixed nochmal 3 Jahre später und dieser Remix ist dann der Hit geworden.
Siehst du, und jetzt versuch das mal reverse zu engineeren. So, das, du musst also erst ein Lied machen, dann musst du 3 Jahre warten, dann musst du dich selber remixen, dann wird Hit.
Ja.
Nein, so funktioniert es nicht. Das ist
ja, das ist Timing-Ding, ne? Timing
ja, ultra ist das. Ja.
Also es gibt ganz
aber auch das jetzt, ne, kannst du halt nicht einfach anwenden, so ja. Diese Erkenntnis daraus, das geht halt
also
nicht.
Ich habe schon ganz oft die Geschichte gehört, der Song ist schon 3 Jahre alt oder lag 4 Jahre in der Schublade und dann haben wir ihn rausgeholt, zum Plattenfirma geschickt und dann wurde es ein Hit. Also manchmal muss ein Song auf, wie so ein guter Wein, muss manchmal reifen.
Muss ein bisschen reifen, ja. Ja. Das ist im Übrigen jetzt kaputt. Also, der Song.
Ja.
Das ist nicht schlecht, das ist aber kaputt. So. Ja, gut, also das ist natürlich aktueller
klingt, ist,
Techno.
Wir sind gar nicht so weit entfernt von unserer Nummer, die wir gemacht haben. Techno Challenge.
Ja.
Mal nochmal unsere Nummer anziehen. Dann.
Ja. Hab ich gleich. Moment.
Stay Away.
Ja.
Auch, ne? Auch geil. Also, wenn man auf das Jahr zurückblickt, wir haben einen Song veröffentlicht dieses Jahr im Rahmen der Klangküche.
Ja, ja, und zwar Stay Away.
Bravo Zulu 88 requesting your position.
Ja, gute 303 Bassline. die im Techno ja wirklich, kann man sagen, die letzten fast schon 2 Jahre jetzt wahrscheinlich ein richtiges Revival gefeiert hat.
Ja. Meinst du, ob der Song mal von irgendjemandem gespielt wurde?
Ach, weiß ich nicht.
Kann man das nicht, kann man noch nachgucken bei,
schon die Tracklist, ne?
Ja, aber ich bin da gerade schon drauf, aber da sehe ich leider nichts.
Oh. Ja, war, ich bin's schuld, meine Schuld. Mein Name, ey.
Also Tarengo. Ja, wieder so, machst ja auch so Deutschrap, das ist dann alles so cool.
Ja, ist das. Das war eine doofe Idee.
Nee, also für alle Hörer, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja mal hier eine Techno-Challenge gemacht, hieß das immer. Und zwar haben wir über mehrere Premium-Folgen haben wir euch immer den aktuellen Stand der Produktion vorgespielt. Und irgendwann im März oder so wurde der Song dann veröffentlicht. Das war gerade die Nummer, die ihr gehört habt.
Ja, und eigentlich war das ja mal gedacht als
Challenge gegen Basti.
Gegenüber Basti, der auch einen Techno-Track machen sollte. Und wir wollten wissen, wer mehr Streams gemacht hat. Aber leider hat das der nicht geklappt. Das war echt schade. Dass
das Scooter war ein wichtiger.
Ja, echt, ey. Was setzt das denn für Prioritäten, weißt du?
Ja.
Ich mache hier nur für euch, Leute. Ich mache hier Premium für euch. Und er sucht direkt, ja klar, ich will die große Bühne mit Scooter. Nee, Quatsch, alles gut. Ja. Wir haben noch Sprachnachrichten, ne?
Warte mal, ich muss die E-Mail eben noch zu Ende lesen. Aber ich glaube, die war eigentlich fertig vom lieben Christian. Genau. Puh, da 3 Songs rauszusuchen war schwierig. Er hat zu viele gute Tracks. Liebe Grüße, Christian. Ja, also Thomas Schumacher irgendwie seit Äonen schon dabei, ne?
Ja, ja. Ewig lang dabei.
Und wie gesagt, aus Bremen, weil ich habe auch lange in Bremen gewohnt. Jetzt mal Lokalpatriotismus.
Das ist schön. Okay, ich habe hier eine Sprachnachricht, 1 Minute 47. Ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwie 5-mal weitergeleitet. Ich klicke sie mal an.
Ja.
Wenn das Crap ist, dann.
Also, das ist auch so typisch Klangküche. Wir hören eure Nachricht nicht vorher an, sondern immer live von
ihr. Das hättest du besser nicht sagen sollen. Ja, wenn es ganz schlimm ist, dann schneiden wir es natürlich raus.
Aber haben wir noch nie gemacht.
Hör mal rein.
So, hätte ich ja fast schon gedacht, ihr bekommt keine Nachricht von mir.
Ey, der Jonas.
Das ist der Jonas, den kenne ich doch.
Diesmal, weil ich keine Mail geschrieben habe, aber deswegen jetzt per Memo. Und zwar geht es um Martin Garrix. Er hat sein Live-Set The Other bei YouTube hochgeladen. Das ist ja sein ADE-Set, was er jedes Jahr macht und ist ja mal relativ fett, was so Visuals angeht. Und ist für ihn auch eine ganz wichtige Show. So, nun war ich für die sehr, sehr gute Musik-Promotion-Agentur, Dance Charts, dort im Oktober und habe mir das Set auch live gegeben und habe dann festgestellt, als ich jetzt das mit dem Set verglichen habe, was hochgeladen wurde, dass das komplett zerschnitten wurde. Also die haben tatsächlich einige Songs rausgeschnitten, die bereits veröffentlicht sind. Also da habe ich mich schon mal gefragt, warum macht man das eigentlich? Und dann wurden auch noch wurde die komplette Reihenfolge geändert. Also man merkt das tatsächlich gar nicht, wenn man es nicht weiß. Aber viele Leute in den Kommentaren, die da waren anscheinend, oder halt die Rips des Livestreams, die teilweise über YouTube, auf YouTube kursierten, halt verglichen und dann festgestellt, okay, das ist echt was anders und haben das auch in die Kommentare geschrieben. Deswegen meine Frage, was könnt ihr euch darunter vorstellen? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass man das kommerzialisieren möchte? Also zu sagen, dass Leute, die sonst vielleicht nur die Radiomucke hören oder so, nicht so schockiert sind von den teilweise eher Big Room-lastigeren Tracks, die er im Original zu Beginn gespielt hat. Das würde mich mal interessieren. Eure Meinung da und ist sowas richtig? Sollte man sowas tun oder verlieren wir da irgendwie jetzt komplett so den Kontakt zur Realität, wenn wir anfangen, auch noch Live-Sets zu praktisch Un-Live-Sets zu machen? Das würde mich mal interessieren und dann noch einen schönen Tag. Allerdings noch einen Hinweis: Auf Dance Charts gibt es einen Artikel dazu. Einfach mal suchen: Martin Garrix The Other. Da habe ich die Highlights zusammengefasst und da bitte alle mal draufklicken, dann kriege ich ganz viel Geld. Ja, dankeschön.
Okay. Cool, das mache ich als erstes im Übrigen.
Hashtag Eigenwerbung.
Ich muss jetzt mal so Dance Charts, Garrix, die. Was muss ich das Wort nicht ganz. Wie schreibt man das?
Weiß ich nicht. Also Martin Garrix. Ja, The Ether, also der Ether, E-T-H-E-R.
Okay.
Genau. Achso, das war das. Ja, genau. In 4K-Video, 2 Stunden sein Set. Das haben sie umgeschnitten. Tja, warum macht man das?
Ich muss kurz auf den Artikel klicken. Für den lieben Jonas. So, ich bin auf dem Artikel. Ah, okay. Ah, hier, warte mal, hier ist super interessante Werbung. Die muss ich einmal anklicken.
Nein, müsst ihr nicht. Der Jonas wird auch nicht pro Klick bezahlt, also davon mal abgesehen.
Ach so.
Das hatte nur Spaß gesagt. Lass uns doch mal.
Ich will trotzdem was für den lieben Jonas tun.
Ja, dann lass doch mal seine Frage beantworten. Das ist doch das, was wir für ihn tun können.
Ja, ich habe alles angeklickt. So, habe ich trotzdem gemacht, egal ob es hilft. Okay, also, die haben ein Live-Set umgeschnitten.
Ja.
Finde ich voll, also, das heißt, du musst das ja akustisch und visuell dann anpassen, ne? Also, kannst ja nicht einfach wild so rumcutten.
Ja, das kannst du nicht. Also musst du schon ein bisschen mit Skill dran gehen.
Ja. Okay, jetzt ist natürlich die Frage genau, also wir können ja nur spekulieren, ne? Wir wissen es ja nicht, warum er das gemacht hat, aber.
Pass auf, lass mal A, B, C, D machen. A, okay. Der Typ, der das Video geschnitten hat, wollte alle anderen trollen.
Ja, das glaube ich nicht.
Okay. B, keine Ahnung.
Das Set war einfach kacke.
Das Set war kacke. Ja.
Und die haben irgendwie nachträglich gemerkt, ey, so live ist das erstmal egal, aber jetzt können das ja immer Leute abrufen. Das ist voll scheiße. Das ist wie diese Madonna-Geschichte, wo die schief gesungen hat und die das nachträglich nochmal mit Autotune korrigiert haben. Die haben das Set einfach korrigiert, wo die gemerkt haben, so, ah komm, das ist ein bisschen besser, wenn wir das jetzt so
machen. Genau, oder so. Und C ist, die wollten die Songs alle harmonisch zueinander passend haben, also alles, dass es von der Musikalität her passt. Ja.
Ja gut, wäre ja auch
ist ähnlich wie B. Oder D, ja. Und das hat D hat, glaube ich, Jonas schon selber vorgeschlagen, die wollen einfach das publikumsfreundlicher machen für YouTube.
Jetzt kommt noch eine Vermutung von mir, wenn Songs rausgeschnitten wurden, kann das dann auch sein, wenn das einfach unveröffentlichte Tracks waren, wo sie nicht wollten, dass die Leute, weil das passiert ja öfter mal, du hast in einem Live-Set, spielst du einen Song, also spielen die AAA-DJs irgendeinen Entwurf von ihnen. Und dann haben das Leute schon geklont, also selbst nachproduziert und veröffentlicht, bevor das Release von Martin Garrix rauskommt.
Ja.
Das ist also, für die ja ein Problem.
Also Martin Garrix hat doch mal irgendwie gesagt, er will keine unveröffentlichten Songs mehr spielen, aber er macht offensichtlich Ausnahmen, hat er hier auch gemacht, er hat unveröffentlichte Sachen gespielt. Ja. Dann kann es schon mal sein, dass man die rausschneidet, das macht Sinn.
Ja, ne?
Aber
das wäre jetzt ehrlich gesagt so meine
die
erste
haben, die Problem. Haben die Reihenfolge nur geändert, also das muss dir irgendwie klar sein, ne? Also die.
Aber er sagte doch auch, dass manche Sachen ganz raus.
Ja gut, das ist dann der Grund.
Das ist jetzt gut, also das ist jetzt die Frage, inwieweit ist jetzt umgeschnitten oder auch rausgeschnitten. Ja. Ne? Also umgeschnitten wäre dann die Möglichkeit, die wir genannt haben, Set einfach ein bisschen.
Ja, also Stichwort Skip Rates, also die Leute fangen an zu gucken und du verlierst nach hinten raus immer mehr Zuschauer, ne? Also am Ende hast du nur noch vielleicht 10% der Zuschauer, die das ganze Ding geguckt haben, aber 100% starten. Und
ja, die haben ja auch nicht das supergeile W&W-Interview am Ende der Folge.
Genau, und der Trick ist halt immer, den wichtigen Content, den relevanten Content immer nach vorne packen. So wie bei Spotify-Mucke mittlerweile sau viele den Refrain, die Hookline, das Thema gleich als Anfang packen des Songs und nicht erst nach einer Minute kommen lassen. So.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach aus, marketingtechnischen Gründen auch so gemacht wird. Wichtige Songs am Anfang reinpacken.
Wer eine Erklärung? Diese Erkenntnis im Übrigen ist der Tod des Spannungsbogens, ne?
Genau. Das ist so. Ja. Aber wenn man es geschickt macht, muss es das nicht sein. Ne? Also
du kannst es dann quasi mal so anteasern.
Ja.
Und dann erstmal wieder in den Aufbau gehen und dann das nochmal wieder drauf zurückgreifen.
Genau. Ja. Also man könnte zum Beispiel ganz oft ist dann also wenn das Thema wird dann einfach nur mit einem ganz leichten Instrument gespielt, also am Anfang des Songs. Also zum Beispiel spielt ein Piano, spielt die Vocal Melody irgendwie im Intro mit und dann kommt die erste Strophe. Und nachher, wenn der eigentliche Refrain kommt, dann wird es dann voll, geht die Sonne auf alle Instrumente rein.
Ja, genau.
So, das ist dann
also auf jeden Fall mit den guten Elementen nichts, also sie zumindest schon mal anteasern, ne, damit du einem nicht den Song schicken musst und sagst, hör mal den Song, bei Minute, 1:35, da kommt die geile Stelle.
Ja, hör mal einfach nur den Song, das ist fast viel besser. Ich finde das ganz okay, also habe ich kein Problem mit, wenn man das so löst. Finde ich ganz angenehm. Vor allem, du hast ja diesen psychologischen Effekt. Wenn du nach einer Minute das Thema hörst, oh, warte mal, das kommt mir aber bekannt vor, das habe ich doch schon mal gehört.
Ja, genau.
Ja, hast du vor einer Minute, nämlich am Anfang des Songs, aber mit anderen Instrumenten leicht abgewandelt oder so.
Ja.
Gut. Ich würde sagen, das war's für diese Klangküche, was auch immer es ist. Ein Mix aus Premium und Freefolgen. Und unsere Premium-Hörer, die bekommen dann noch vor Silvester die lange Jahresauswertung mit den Charts. Hören wir viel.
Alles klar.
Hören wir in eure Musik rein, die ihr getippt habt und was eure Lieblingssongs sind. Wird, glaube ich, super spannend. Kann auch sein, dass es, glaube ich, länger als 2 Stunden gehen wird.
Mal gucken.
Genau, bereitet euch mal davor. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und für all diejenigen, die wir nicht mehr hören werden oder die uns nicht mehr hören werden, guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
So, we are here together with W&W. You guys just finished your set at Boat's House. What does it mean to you personally to play at such a legendary venue?
We're always happy every year that we can play Boat's House. It's one of the the club venues we want to play every year. But it's also tough because we've been coming here, I don't know, since 2014, 2015.
This is our 6th year.
And you know what the funny thing is? Today was, I think, the best one we ever did.
Yeah.
And the cool thing was also, all the people around us, they were like, wow, this time was actually really good. But it's hard every year to bring something new.
And what makes the German crowd so special? So why do you love to be here? What's different compared to other nations?
I think the German crowd is the best crowd in Europe. A lot of people are going to be not so happy that we say that, but I think the German crowd is the best.
It's true.
I think the German crowd is the best crowd in Europe, and Europe is in general a very good crowd. Because Germany, same as let's say the Netherlands, they have a very big background in dance music in general, so they know like all different genres, so that already helps. And then it's very interactive. They're very interactive with everything you do. It doesn't matter what genre we play, they're open to everything because they already know all of it. I think that really helps.
Yeah, they're super enthusiastic. Every song you play, whether it's EDM or even we play some techie stuff tonight or hardstyle, they know every song and they react to it in a way that it doesn't happen in a lot of places.
No, because when you play a lot of places, they know a certain sound, and if you go away from that sound, they're standing still, what is this? In Germany, it will never happen. They just know.
2019 has almost come to an end, and looking back right now, what was your personal highlight in terms of own productions but also performances?
Did we release anything good in 2019?
Nothing good. We've released a couple of songs this year. I think the one that we did with Timmy Trumpet and Will Sparks.
Tricky did
pretty well. So that's in terms of releases. In terms of live shows, I think Tomorrowland this year was pretty special. It was it's the first time we played the sunset slot at Tomorrowland, and it was we played Tomorrowland many times before, but this was really something really special. So I think in terms of live sets, but it's always hard to choose because there's so many great festivals. We play amazing festivals here in Germany like Brokkerville and World Club Dome and everyone. So it's really hard to choose one, but.
Yeah, good. You're pretty well known for your bootlegs of very well-known songs, for example, Levels or Firestone or Where You Now, Recent Shady. Are there any plans to release some of them or not?
The problem is we cannot release them because we don't own the rights to the bootlegs. We once released something for free. Hmm. And we got sued.
Oh, shit.
Oh, okay.
I'm not going to tell the song. So we got sued for that, and it cost us a lot of money. And after that, we're okay, we're very careful. So that's why we don't release anything anymore.
Mm-hmm.
Okay. That's the reason. Elsa, you can have it. You can have it. I'll give it to you right now on the USB stick or whatever
I'd
online. The problem is right now, it's
if you don't own the rights to a song and you put it on SoundCloud or whatever.
But we're easy with it. If you don't own our rights, you can put it out. I don't care. You can put the. But some people are very, very tough with that, and So that's why we're not doing that anymore. We learned from that.
But you guys are not only WW, but also New Year. And what does the process of a New Year track look like? Or like, do you just start producing and then after finishing the song, you decide if it's going to be WW or
it's New Year? After, it's like halfway in, we already know if it's gonna if a certain melody or certain vibe is gonna go like a more New Year or WW kind of approach. We kind of love to like keep it like just very in the middle, so just like go with the flow and see where it goes. But we usually know where it's gonna go.
What does the future look like for the New Year? So do you want to focus more on it or rather less? Or is there any chance also that we can see New Year at Boathouse, for example, at a German show?
It could, but like I just had like conversation about that, like about New Year, like in Europe. Right now, Europe loves hardstyle. They love like the hardest sound. So I don't know if you're if New Year is the right thing in Europe right now. So like we'll see. I think we could potentially do a New Year show somewhere in Europe. And so like for New Year, we have the same as WNW. We try to release like a lot of music. And for next year, we actually have like a lot of cool stuff lined up. So
it's a very for New Year, I feel it's a very specific crowd.
Yeah.
So you know, like it's either you love it or you don't show up at all. So if you do a show with New Year, there's a certain amount of people that show up, and you know, like but people that that like the regular crowd that goes out to on a Saturday night, maybe like it's a bit more difficult for them, but it has a very niche following.
And but under WNW, you mostly release big room as your main genre, so to say, and some consider it to be a dead genre. What is your opinion on this? So has it already passed its peak, or is it yet to come?
A big room.
Yeah.
To be totally honest with you, like big room is very weird to call that the genre in general. Like big room to me is like a way of producing stuff. Big room it just means like make it sound like it's already in a hall. If it's like big room house, big room trance, big room techno, or whatever, it's already very strange that that's a genre. So you mean that specific sound that's like, okay, the peak of that is in 2013. Mm-hmm. So that the peak of that has already been there. But you can do a lot with that sound again to make it like more popular. Every sound. Right now, like tech house is popular again. I've heard that sound for 20 years. Same shit over and over again, and right now it's popular again. Fisher losing it. I've heard that song like for a decade. Yeah. So
it's a great song.
Right? Yeah,
it's amazing song.
It's the same shit as over and over like for 10 years.
It's not like something new.
No. So it's the same with Big Room. Right now people love it again. People love that specific sound again. The past 4 years, people are like, nah, I don't like that sound. So right now they like it again. It's like it's with every sound. It's like a cycle. It comes back. Right now, the 90s, 80s, they love that like kind of dance vibe.
Like what's hot, what's hot right now is really what was hot when we started in 2007 with the whole Tool Room sound and stuff.
Yeah, but that's a Fisher sound.
Yeah, it's exact same.
It's like
so
old
it
sound.
Goes in a cycle all the time.
But right now, I think like right now for like the hardest stuff, they love like the 90s, early 2000s like kind of vibes. That's like really like the stuff they like. In like the more commercial kind of dance vibe.
Mm-hmm. So you would not call yourself a specific fan of big room. You just produce songs, and in the end, they
to
might.
To be totally honest, the thing that people call big room, I love those songs. I love it. Yeah,
me too.
it works.
Me too.
Oh man, it's just great. Like the songs that people call Big Room, I love that, the genre, because it has a certain like euphoric energy, and it's still like a respectable BPM. It's not like 150, 160, just like a normal BPM. I can still dance or jump to it. So
it sounds like
that.
A victory on a battlefield, you know, sometimes.
Nice words. And you mostly released that genre on your own label, Rave Culture, which you launched last year. And when and why was this idea born to have an own label?
Rave Culture, like, so we used to have like Main Stage, and we want to like rebrand it, because like Main Stage, like you can have like, let's say we have a stage, there's already a main stage. You don't have the main stage, stage, right? So it was like kind of strange. So we needed to like rebrand that whole stuff, and it had a particular sound. Like it was like only that kind of big room sound, which was cool. We're still doing that with Rave Culture. Rave Culture, we want to move away from that and like make it more broader, which we are doing right now, because like we're releasing trance, techno, hardstyle, big room, everything on the label. And it's like right now it's more of a community feeling. Even we didn't plan it to be, but it already happened.
It's like there's whole Facebook groups of people that like discuss about the label, and you know that we get so many incredible demos from producers that you know that make really really good songs, and I think we have a very 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 interesting future for the label. We have like a lot of big room songs, a lot of hard style songs, and anything in between that. So I think next year we have a lot of cool stuff for the label.
Yeah, I agree. Like compared to mindset music, I think Rave Culture really feels like a movement. It's like people connecting.
That's what we try to achieve. Yeah. That's like, we didn't do that like just like we didn't plan it to be, but we hoped that will happen, and I feel it's kind of happening right now.
But how would you describe your sound to someone that has never heard of WNW? Like, it's what is like, WNW?
It's euphoric. It's like, we always try to make anthems. So like anthems, euphoric, hands in the air. Just like lose yourself. Add something. I'm like, come on.
Yeah, I think
I'm waiting for you to add something.
It's like, it's overwhelming.
Overwhelming is the right word. That's what that's what we
and if like I always think of it, how would I describe it to my mom, like who has no clue about music? And it's like it's melodic.
Melodic is very important.
And overwhelming, but not too aggressive for people to be scared away by it. So anything in between that.
So let's say it's like melodic, overwhelming, euphoric.
Yeah, I think that kind of sums it up. But it's hard to describe with words, obviously. But
because it's an emotion.
But I think the best way to experience and to explain
come
is
to a show.
To really see it for yourself.
Yeah. So like, let's take a look at what's about to come in the upcoming months. You probably have some releases coming up. Mm-hmm. Can you tell us something about that? Like maybe
not many. We have a lot of releases like next few months, so we cannot say much about
okay,
it.
Okay.
We have one with Lucas and Steve coming up.
You already just like spoiled it. That's why I said like, man, that's why you just like need to shut up for a little bit.
All right.
He already spoiled it.
Man. And where do you see yourselves as an artist, but also as a person behind these projects in 5 years from now?
You have like a crystal ball, like first away. Like,
nobody can answer this question.
No, I don't know. you can ask me what I'm hoping, or like
yeah,
I have
what,
no
what,
idea.
What do you want it to be like?
I'm already happy if we can still do the same thing we're doing right now. Can make people happy like today. That was amazing. Love if we can make people happy like today in like 3 to 5 years from now, I'm already super happy. That will be already like a goal for me.
Sure, like what more do you want? You know, we're doing what we like, traveling the world, meeting a lot of nice people. So
you're never getting tired of it, like for example Hardwell.
I don't think he got tired of it. It's just it's a different path that he wants.
Don't
to
forget,
do
he's like always been the biggest, you know, like, and right now like he was just like, I don't know.
It's hard to judge.
But also, don't forget, like he's always been in this game for like even maybe like 10 years longer than we are.
There were a lot of more expectations for him as well.
Yeah, but besides that, like
from us,
like he didn't have any childhood. He was already like when he was 16,
yeah.
He already did this.
Like when we were in high school, he was already famous in Holland, so he never really got to enjoy the things that he did, and
he also needs to enjoy life, like family life, like, and right now, like, let's be honest, in the DJ scene, he achieved everything.
Yeah.
What more can he achieve? He's like, he has legendary status. Yeah. He did it all. So right now, he's just enjoying life, and I totally understand that.
Okay. Okay. Thank you very much to W&W and Botos, of course.
Of course.
For having you. Yeah, I wish you the best for the future. And yeah, we are waiting new tracks, new projects. Yeah. Looking forward to it. Thank you very much.
Of course. Thank you.